Der Dominik Heckner Podcast. Für alle Unternehmer aus dem Bereich Elektro- und Haustechnik, die ihr Unternehmen richtig stark aufstellen wollen. Mehr Freizeit, mehr Gewinn und weniger Stress. Genau darum geht es. Echte Unternehmergeschichten und Strategien, die funktionieren. Präsentiert von Dominik Heckner, Coach, Autor und Investor.
Heute gibt es einen exklusiven Einblick hinter die Kulissen eines Unternehmensverkaufs. Und nicht nur irgendein Unternehmensverkauf, sondern in diesem Fall geht es um mehrfach achtstellige Beträge. Ja, du hast richtig gehört. Mehrfach achtstellige Beträge, was dieses Unternehmen wert gewesen ist, wo es letztendlich auch verkauft wurde. Aber das war kein einfacher Weg. Und wie genau das ausgesehen hat und wie üblicherweise der Verkaufsprozess aussieht für ein Handwerksunternehmen, ja, das wird uns jetzt Andreas Berndl erläutern, der bei Heckner der Head of M&A, also Mergers and Acquisitions, ist. Andreas, was kannst du uns denn über diesen Fall erzählen?
Ich begleite ja schon seit Jahren Unternehmen bei dem Unternehmensverkauf und habe einen Fall von zwei Unternehmen mitgebracht im Handwerksbereich, die verkauft haben und ja, bis zum Schluss, ich will nicht sagen, war es eine kleine Krimi, ja, aber bis die Unterschrift wirklich auf dem Papier war, hat es dann doch gedauert.
Krimi klingt gut. Ich habe früher mal ganz gerne Columbo angeschaut auf RTL. War das da auch so, dass man nicht genau wusste, was als nächstes passiert?
So eine Art, ja. Tatsächlich war zum Schluss die Spannung so groß und der Unternehmer hat sich wirklich sehr viel Zeit gelassen, am Ende des Tages den Kaufvertrag zu unterschreiben. Also ich glaube, ihm wurde das Papier vorgelegt und bis zur Unterschrift hat es mindestens 5 Minuten gedauert.
Okay, das interessiert mich jetzt. Wie ging das Ganze überhaupt los?
Sehr gerne. Also grundsätzlich, es waren zwei Unternehmer im Handwerksbereich und die sind zu uns gekommen und wollten ihr Unternehmen verkaufen. Super erfolgreich, super ertragreich, sind auch relativ schnell gewachsen. Beide haben dann ehrlich gesagt, uns wachsen die Strukturen über den Kopf. Wir können die Strukturen nicht mehr so nachziehen und irgendwo sind wir an unseren persönlichen Grenzen angekommen. Wir würden uns gerne einen Partner suchen, der mit uns das Unternehmen weiter aufbaut. Das heißt, die wollten nicht mal gleich von Anfang an raus, sondern sie haben gesagt, so 3 bis 5 Jahre können sie sich noch vorstellen. Bitte helft uns hier, den passenden Käufer zu finden. Im ersten Schritt haben wir dann natürlich eine klassische Unternehmensbewertung gemacht, um einfach mal den Rahmen für die beiden festzulegen, was ist denn so ein realistischer Kaufpreis, was wir am Markt erwarten.
Was kam da raus?
Ja, das Unternehmen war relativ ertragreich, wie schon gesagt, und wir haben etwas auch hoch gepokert. Wir lagen ungefähr zwischen 20 und 30 Millionen an Kaufpreis.
Okay, Moment, aber das muss ja ein sehr großes Unternehmen gewesen sein.
Nee, so groß war das gar nicht. Es hatte 30 Mitarbeiter tatsächlich, ja. Hatte Erträge so zwischen 3 bis 4 Millionen Euro ungefähr.
Mit 30 Mitarbeitern?
Ja, hochprofitabel.
Also das ist schon ordentlich.
Genau, natürlich war ein bisschen schwankend, um ehrlich zu sein. Ja. Also die kamen von 1,2 auf 2,4 auf 3,2 und dann nochmal auf 3,8, glaube ich, hoch, was ich noch im Kopf habe. Aber es hat sich schon angezeigt, das Unternehmen ist super ertragreich und super profitabel.
Also das ist, das kann man schon sagen, dass es eher selten ist.
Absolut, definitiv selten. Ja, definitiv okay. Selten. Deswegen waren wir auch relativ bullish in der Kaufpreisfindung. Klar, man guckt sich immer die Historie an. Ja. In dem Fall haben wir gesagt, wir gucken jetzt aber mehr auf die Zukunft, ja, weil am Ende des Tages hat ja das Unternehmen bewiesen, dass es wachsen kann und sind relativ bullish dann auch in den Prozess gegangen. Tatsächlich hatten wir relativ schnell von einem größeren Konzern, der genau dieses Puzzlestück gesucht hat, wo er sagt, das passt zu 100% zu mir, ein Angebot auf den Tisch legen, wo beide Unternehmen gesagt haben, wenn es das der Preis ist, dann lass uns bitte morgen zum Notar gehen.
Ja, also ich meine, da muss ich schon sagen, das ist ja für die meisten, allermeisten Menschen lebensverändernd, weil dann kann ich mir nicht nur ein kleines Häuschen leisten, da kann ich mir eine Villa leisten, da kann ich mir 2, 3 Sportfahrzeuge leisten, da kann ich mir ein Boot leisten und trotzdem muss ich nie mehr arbeiten, oder?
So ist es.
Ja, wow.
So ist es. Genau, aber bis dahin, also bis man wirklich die Unterschrift tätigt, ist es ja ein langer Weg. Also es ist ja nicht so, dass dann, vielleicht zurück, wir haben eine klassische Unternehmensbewertung gemacht, dann haben wir die Verkaufsunterlagen natürlich vorbereitet. Das heißt, am Ende des Tages will ja so ein Käufer wissen, was er kauft. Ja? Und das ist dann ein ausführliches Unternehmensexposé. Da wird das Unternehmen, ich sage mal, von A bis Z wirklich beschrieben. Da kommt rein so ganz, ganz klassische Stammdaten, kommen rein. Da kommen aber auch rein, welche Leistungsüberblick das Unternehmen hat, welche vielleicht Stärken, Schwächen, welche Kunden, was sind die Lieferanten, auch so eine anonymisierte Übersicht der Mitarbeiter, wie ist die Altersstruktur. Also all die Themen, die so einen potenziellen Käufer einfach interessieren.
Ja, weil was ich nicht kaufen möchte, ist ein Unternehmen, wo alle dann sofort in Ruhestand gehen oder sonst irgendwas
ist. So ist es. So ist es. Oder wo eine hohe Fluktuation da ist, dass ich sehe, dass eine Betriebsgehörigkeit im Schnitt irgendwo von einem Jahr vorhanden ist. Dann stellt sich der Käufer wahrscheinlich die Frage, was passt da an der Unternehmenskultur nicht? Warum wechseln da die Mitarbeiter so schnell immer ihre Stellen?
Das ist auch eine interessante Info für alle, die vielleicht verkaufen wollen irgendwann mal. Worauf nämlich Käufer alles achten, und das musst du natürlich alles offenlegen.
Extrem. Das ist ein bunter Blumenstrauß, was am Ende des Tages für so einen Käufer relevant ist. Und man versucht eben so mit einem Exposé diesen Blumenstrauß schon zu minimieren, sodass er im Nachgang keine weiteren Rückfragen hat oder wenige Rückfragen zum Unternehmen. Ist dieses Exposé erstellt, wird auf Basis dieses Unternehmensexposés ein sogenannter anonymisierter Teaser erstellt. Ja, das heißt, am Ende des Tages, wenn ich ja potenzielle Käufer anspreche, brauche ich ja irgendwie so eine Art Teaser, irgendwie so ein Dokument, das den Käufer kitzelt. Oh, das finde ich spannend.
So ein Flyer.
So eine Art Flyer. Muss man sich wirklich feiern. Ist ein Two-Pager tatsächlich in der Regel. Und da stehen dann die wichtigsten Sachen drauf.
Ohne den Namen
aber
natürlich.
Aber so anonymisiert, genau, dass keiner weiß, um welches Unternehmen das es sich handelt.
Spannend.
Beispiel, das Unternehmen kommt aus München, dann schreibe ich aus Region Südbayern rein. Ja, dann ist es, kann es überall in Südbayern sein.
Ja.
Ist diese Teaser erstellt, erstellen wir in der Regel eine Liste an potenziellen Kaufinteressenten und stimmen die dann mit dem Verkäufer ab.
Und das hast du auch alles in diesem Fall so gemacht?
Genau, das ist immer tatsächlich ein klassischer Prozess. Wir haben natürlich jetzt hier eine Käuferdatenbank von über 300 Kaufinteressenten. Ja, das heißt, wir können auf relativ gute Käuferschaft zurückgreifen, erstellen dann eine Liste in der Regel von 40, 50 Unternehmen, die wir im ersten Schritt ansprechen wollen. Ansonsten überlagert das den Prozess teilweise und stimmen das nochmal mit dem Verkäufer ab. Kann sein, dass der Verkäufer sagt, hey, super Liste, nur die 38 kenne ich persönlich, bitte nicht anschreiben, und die 42 mag ich nicht, bitte auch nicht anschreiben.
Okay.
Ja? Ist das mit dem Verkäufer abgestimmt, das Exposé, der Teaser und diese sogenannte Longlist, also die Liste, die wir anschreiben, sprechen wir dann die Kaufinteressenten an, die uns der Verkäufer freigegeben hat. Mit dem Teaser, hättest du Lust, guck dir den Teaser an, falls das Unternehmen für dich spannend ist, unterschreib bitte eine Vertraulichkeitserklärung. Ja, also das ist ganz wichtig. Der potenzielle Käufer muss im ersten Schritt eine Vertraulichkeitserklärung unterschreiben, dass er die Informationen, die er dann bekommt, nicht nach außen tragen darf.
Ja, klar, weil da ist ja ganz, ganz viel sensibles Material
dabei. Genau, hochsensibles Material dabei. Hat er die unterschrieben, fragen wir den Verkäufer in der Regel nochmal, dürfen wir jetzt dem das Exposé schicken? Wenn der Verkäufer sagt, ja, dem dürfen wir das Exposé schicken, dann bekommt der das Exposé, der potenzielle Käufer. Und dann wird in der Regel, macht er dann seine ersten Analysen, und wenn er sagt, hey, das finde ich super spannendes Unternehmen, lass mal mit dem Unternehmer quatschen. Und dann ist in der Regel, Pandemie hat auch was Gutes gehabt, man hat gelernt, über Videocall das Erstgespräch zu machen. Früher war das tatsächlich so, man hat es wirklich vor Ort getroffen oder irgendwo im Restaurant oder irgendwo an der Tankstelle teilweise. Ja, jetzt macht man es einfach per Videocall, lernt sich eine Stunde kennen, weil es ist ein ganz, ganz wichtiges, elementares Element nach wie vor, dass die menschliche Harmonie zwischen den zwei Parteien passt.
Ja.
Es ist nach wie vor ein Geschäft unter Menschen. Ja. Auch wenn da eine wunderschöne Summe draufsteht, wenn es nicht menschelt, wird der ganze Prozess ein Krampf, ein Kampf und wird wahrscheinlich nicht gut ausgehen.
Ja, also ist auch meine Erfahrung. Es geht ja um das Lebenswerk des Unternehmers.
So ist es.
Anders wäre es jetzt, wenn ich zum Beispiel Aktien verkaufe. Ich weiß ja gar nicht, wer die Aktien kauft, wenn ich sie verkaufe. Da geht's einzig und allein nur um den Preis, weil, mein Gott, das sind halt irgendwelche Aktien. Aber das Unternehmen, das ist ja für viele wie das eigene Kind. Ja, das ist
absolut
ihr Baby, das sie großgezogen haben. Und das gebe ich natürlich nicht in die Arme von irgendeinem Schurken, der dann die Hälfte der Belegschaft kündigt für irgendwelche Effizienzen. Weil im Zweifel ist es so, dass da noch der Altmeister drinnen sitzt, mit dem ich seit 20 Jahren zusammengearbeitet habe und ich ihm vielleicht sogar das Versprechen gegeben habe, hey, dein Arbeitsplatz ist sicher, dann muss ich dem anderen natürlich vertrauen, dass es wirklich so ist.
Ja, absolut. Genau, also es menschelt zwischen den Zweien und der potenzielle Käufer sagt immer noch, hey, finde ich super spannend, ich gebe ein Angebot ab. Dann wird eben das Angebot abgegeben und dann verhandelt man natürlich. Also es wird immer verhandelt. Also das ist eigentlich der schöne Teil. Weil verhandeln macht immer Spaß und dann macht es Spaß, wenn ich mindestens zwei oder drei oder vier Angebote auf dem Tisch habe. Weil dann habe ich einfach eine Auswahl an verschiedenen Angeboten und dann kann ich sagen, hey, bei dem Angebot passt mir das am besten, dann jenes am besten und dann kann ich gucken, wo ich denn die Verhandlungsmasse am besten ausreizen kann.
Und du bist ja für den Verkäufer tätig.
Genau.
Du bist nicht für den Einkäufer tätig. In dem Fall würde man natürlich den Preis minimieren wollen.
So ist es.
Du bist für den Verkäufer tätig und du kannst ihn auch beraten.
Genau.
Du kannst auch zu ihm sagen, hey, der bietet vielleicht 5% weniger, aber ich habe mit dem schon zusammengearbeitet. Ich weiß, der hat die Kohle. Der andere bietet 5% mehr, aber der hat noch nicht mal eine Bankzusage. Das
Genau.
sind schon auch Unterschiede.
Absolut. Und tatsächlich ist es oftmals nicht, dass der Preis am Ende des Tages entscheidend ist, sondern vielleicht die Philosophie, die dahinter ist. Ja? Oder wie du schon sagst, ich habe mit dem schon immer oder ich habe mit der Partei schon öfters Prozesse gemacht. Ich weiß, die sind schnell, effizient und mit der anderen Partei, die kenne ich einfach nicht. Also das ist
Ja.
oft auch ein ausschlaggebendes Kriterium.
Also Geld ist nicht Geld. Das einzige Geld, was wirklich zählt, ist das in der Tasche,
Ja.
das auf dem Papier, das sieht schön aus, aber es kann auch ein Märchen sein.
So ist es. Genau, in unserem Fall haben wir uns dann relativ schnell geeinigt tatsächlich, haben dann eine sogenannte Absichtserklärung unterzeichnet. Kannst du dir so vorstellen, man hat die wesentlichen Parameter festgehalten, wie Kaufpreis, wie eine Übergangsphase. Solche Themen werden dann einfach nochmal schriftlich
Eine
fest.
Verlobung.
So eine Art, genau. Werden einfach nochmal schriftlich festgehalten, ja, aber Verlobung ist ja noch nicht verheiratet.
Genau.
Die kann man nochmal aufheben, ja. So dass dann am Ende des Tages nur die wichtigsten Parameter vereinbart werden. In der Regel sichert sich auch so ein potenzieller Käufer noch eine sogenannte Exklusivität.
Also das heißt, ich kann nicht mit mehreren gleichzeitig verlobt sein.
In der Regel nicht, ja.
Ja, also wie auch wir wie im echten Leben,
So ist es.
wenn
So
du
ist
keinen
es.
Stress willst,
So
zumindest.
ist es, genau. Er sagt, nee, du bist jetzt mal die nächsten 3 Monate nur mit mir verlobt.
Ja.
Ja, weil ich will mal prüfen, was ich da
Und
überhaupt heirate.
ich gehe in der Zwischenzeit von Tinder und Match.com und Parship
So
runter.
ist es.
Ja, okay.
Und auch wenn ich andere Anfragen habe, darf ich die nicht mehr beantworten, weil ich eben diese Exklusivität unterzeichnet habe.
Gut.
Ja, weil was macht ein Käufer, bevor tatsächlich irgendwann mal über einen Kaufvertrag gesprochen wird? Er muss natürlich das Unternehmen prüfen. Ja? Und zwar hinsichtlich
Was ihn
rechtlicher,
auch Geld kostet.
was ihm auch Geld kostet. Genau, er setzt Berater ein, setzt Anwälte ein, setzt Wirtschaftsprüfer ein und prüft das Unternehmen, ich sag mal, auf Herz und Nieren. Ja, also es wird das Unternehmen auf juristische Risiken, wirtschaftliche Risiken und steuerliche Risiken hingeprüft. Es braucht einfach so einen Käufer. Zum einen, wenn er zur Bank geht, um eine Finanzierung zu bekommen, braucht die Bank so einen Bericht. Und zum anderen, naja, ich muss ja wissen, was ich da kaufe überhaupt. Ja, ich kann ja nicht ein Unternehmen kaufen, ohne es mal von innen, wirklich von innen gesehen zu haben.
Ja, das, was du vorher alles erläutert hast, wie sieht die Belegschaft aus
Genau.
und so weiter.
Genau, wie sieht die Belegschaft? Gibt es irgendwelche Rechtsstreitigkeiten, die dem Unternehmen anhängen?
Gewährleistungsfälle.
Gewährleistungsfälle, ganz großes Thema. Ja, auch ganz großes Thema, um ehrlich zu sein, sind die Datenkonsistenz. Kann ich meine Projekte wirklich auch einzeln angucken? Habe ich eine Projektcontrolling? Sehe, was ein Projekt plus macht, minus macht? Habe ich eine Nachkalkulation? Solche Themen sind einfach für so einen Käufer extrem wichtig. Warum? Naja, am Ende des Tages muss der Käufer wissen, sind die Erträge, die da zum Schluss übrig geblieben sind, irgendwo vom Himmel gefallen oder
Ja.
sind die klar nachvollziehbar? Ja, und um diese Nachvollziehbarkeit geht's. Ist da eine Struktur dahinter, wo ich sage, ja, ich kann die übernehmen oder ist es gefühlt irgendwie ein Sauhaufen am Ende des Tages und ich weiß eigentlich nicht, wie der Unternehmer zu diesen Erträgen gekommen ist.
Ja, es ist dann eine Vertrauenssache und es ist auch eine Sache, wenn ich tiefer und tiefer gehe in meiner Recherche, passen die Informationen zusammen? Werden Fragen beantwortet oder jede Frage, die beantwortet wird, wirft dann nochmal vier neue Fragen auf. Das ist dann irgendwann mal auch ein Signal, eine Signalflagge, ein rotes Signal,
Ja.
dass man hier vielleicht nicht einkaufen sollte. Genauso auch die Persönlichkeit des Eigentümers, weil wenn ich jemand beim Abendessen zum Beispiel kennenlerne und ich merke, der trinkt irgendwie mittlerweile sein achtes Weißbier, dann sollte ich mir auch die Frage stellen, will ich mit dem Geschäfte machen?
Absolut. Und wenn dann Fragen vom potenziellen Käufer kommen, die der Unternehmer dann nicht beantworten kann, ist es oftmals schwierig, um ehrlich zu sein, ja? Und die Fragen kommen. Die werden kommen. Jeder, also ich sage mal, 99% der Käufer werden eine sogenannte Due Diligence, das ist, was ich gerade gesagt habe, diese Prüfung des Unternehmens auf Herz und Nieren machen, um einfach zu prüfen, was kaufe ich da. Und wenn dann der Unternehmer selbst irgendwann keine Fragen mehr beantworten kann, weil er es nicht weiß, ist das immer ein sehr, sehr schlechtes Zeichen für den ganzen Prozess, um ehrlich zu sein.
Und jetzt interessiert mich, wie ging es in diesem Fall dann weiter?
Das war dann, der Fall ging dann so weiter, der Unternehmer oder die zwei Unternehmer, die Due Diligence lief relativ gut. Klar gab es dann nochmal Nachverhandlungen, ja, der Kaufpreis musste natürlich gedrückt werden. Wir saßen dann aber in einer relativ guten Verhandlungsposition und die wollten dann nochmal drücken und ich glaube, wir haben dann nochmal um 500.000 Euro nachgegeben und das war's.
Was sind schon 500.000?
Richtig, richtig. Bei zwischen 20 und 30 Millionen war das dann wirklich ein Klacks. Die wollten irgendwie 5 oder 6 Millionen Euro und dann am Ende des Tages sind wir in der Verhandlung aufgestanden und haben gesagt, gut, dann suchen wir uns einen anderen Käufer und gehen.
Ja.
Und dann war es also so, bleib bitte sitzen, wir telefonieren nochmal.
Das ist aber schlau, weil wenn du demonstrierst, dass du den Deal nicht so sehr brauchst wie der andere, bist du natürlich stärker. Wenn du demonstrierst, du bist der Einzige, bitte, bitte, ja, dann kannst du gedrückt werden. Wenn du sagst, hey, schau mal, diese Leute, die stehen hier alle Schlange, ob sie nun real oder fiktiv sind, aber wenn du das Gefühl vermittelst mit, hey, ich brauche das jetzt nicht so dringend von dir, dann wirst du interessant.
So ist es. Und in dem Fall war das dann auch so, dass wir dann am Ende des Tages mal kurz davor waren, den Prozess abzubrechen. Aber dann nochmal, der Käufer kam, nee, wir können schon nochmal ein bisschen nachlegen. Und dann haben dann meine Verkäufer gesagt, alles fein, passt. Und dann gerne jetzt den Kaufvertrag verhandeln. Im Kaufvertragsverhandlungen, die liefen relativ gut, ja, hatten einen sehr guten Anwalt an der Hand. Also man braucht dann einfach auch eine juristische Begleitung. Ein Anwalt, der das schon öfters gemacht hat, einfach gesellschaftsrechtliche Themen behandeln, was schon ein Spezialthema ist. Vertrag ist dann aber relativ gut verlaufen. Gab dann noch eine kleine Hürde bezüglich der aktuellen BWA, weil die zwei Unternehmer gemeint haben, sie wollen jetzt selbst die BWA erstellen. Für den Käufer war das nochmal so ein wichtiger Hinweis, die aktuelle BWA zu sehen. Die aktuelle BWA war dann aber alles andere als aussagekräftig. Ja. Dass wir dann nochmal einen Monat lang den Stoppdruck genügt haben. Oh, no. Der alte Steuerberater nochmal alles nachgebucht hat.
Okay.
Und dann eine ordentliche BWA ausgespuckt hat. Ja. Und dann einen Monat tatsächlich mit Verspätung, aber hat dann alles nichts gemacht, saßen wir dann schlussendlich beim Notar. Und beim Notar ist es ja so, also bei einer Kapitalgesellschaft werden ja verschiedene Dokumente unterzeichnet. Die zwei Unternehmer, die waren ja dann noch länger als Geschäftsführer dabei. Das heißt, ich muss erstmal einen Geschäftsführer-Dienstvertrag unterschreiben. Dann waren ein paar Gesellschafterbeschlüsse dabei, weil sie ja die Gesellschaft aufgelöst haben und bzw. verkauft haben. Mussten aber Gesellschafterbeschlüsse beschlossen werden. Und dann zum Schluss wirklich das allerletzte Dokument. Nachdem der Notar alles vorgelesen hat, kommen die Unterschriften. Ja, und die Käuferseite hat gleich zweimal unterschrieben. Und auch einer der zwei Verkäufer hat dann relativ schnell unterschrieben. Der letzte, der noch gefehlt hat, war der zweite Verkäufer. Und bei dem hat man schon gemerkt, der hat dann irgendwie, kam dann nochmal extrem ins Grübeln. Oh. Ja, also der saß dann da, hat das Dokument angeguckt. Und jeder hat eigentlich auf die Unterschrift gewartet. Und dann haben wir irgendwie so gemerkt, hat es an seinem Kopf zum Rattern angefangen. So richtig zum Rattern angefangen. Und dann saß er so da und sagte, also ich hätte jetzt nochmal eine Rückfrage. Oh. Wie ist es eigentlich mit dem und dem? Und wie ist es eigentlich mit dem und dem? Das waren so Themen, die in der täglichen Geschäftsführung dann ihn betroffen hätten. Ja, und dann so, nee, und absolute Freiheit, wir wollen ja, dass du es eins zu eins so weiterführst und so ist es. Ja, aber was ist, wenn ich mal einen Fehler mache? Und wie werde ich dann sanktioniert? Ja, und dann hat man schon gemerkt, okay, er versucht es gerade, das alles hinauszuzögern, weil doch dieses Herzblut, sein Baby, ja, und die haben das von 0 zu 2, haben die das extrem aufgebaut. Hat man gemerkt, jetzt kommt so der Punkt, wo er eigentlich realisiert, wenn ich jetzt eine Unterschrift mache, bin ich zwar mehrfacher Millionär, aber ich habe mein Baby verloren.
Ja.
Und das war für den ganz schwierig. Ja. Zum Schluss hat er unterschrieben, weil dann schon irgendwo die Rationalität gekommen ist, hey, ich muss eigentlich nachdem...
Es kommt so schnell nicht nochmal so ein Deal.
Genau. Ich muss auch nicht
zwischen mehr arbeiten. Zwischen 20 und 3, wow.
Ich muss dann eigentlich auch nicht mehr arbeiten. Ich bin jetzt zwar noch 3 Jahre dabei, aber danach kann ich tun und machen, was ich will. Ja, und die haben mir schon ordentlich vorher gut verdient. Also war ja nicht so, dass die irgendwo schon nicht vorher was auf die Seite gebracht haben. Ja.
Selbstverständlich.
Aber da war dann die Zahl am Ende des Tages... Also die Unterschrift hätte leisten müssten, nicht mehr das Entscheidende, sondern wirklich so dieser Kopf, boah, ich verkaufe gerade das, was ich in den letzten 10, 12 Jahren oder 15 Jahre, glaube ich, waren es, aufgebaut habe.
Ja, krass. Das ist halt, das hat auch was mit Identität zu tun. Also, wie identifiziere ich mich denn fortan, wenn ich jetzt unterschreibe?
Ja.
Habe ich jetzt hier ein Dokument unterschrieben, habe ich meine Seele an den Teufel verkauft und jetzt bin ich nichts mehr wert? Jetzt bin ich kein Unternehmer mehr.
Genau, ich bin kein Unternehmer mehr. Und was sagen die Mitarbeiter? Passt es überhaupt zu den Mitarbeitern? Und auch diese ganzen Themen, die haben ihn extrem beschäftigt. Ja? Mhm. Am Ende des Tages war das für die Mitarbeiter super, weil sie gesagt haben, wir können jetzt zu einem großen Konzern. Wir wissen, dass unser Unternehmen jetzt immer fortgeführt wird, weil es einfach keine Altersnachfolge-Thematik gibt, weil wir zu einem großen Konzern gehören. Ja, im Gegenteil, wir haben jetzt, bei uns wird jetzt noch Geld reingebuttert, die wollten das wachsen lassen, die wollten neue Strukturen schaffen, die wollten verdoppeln, verdreifachen. Mhm. Ja, das heißt, auch für die Mitarbeiter, die da vor Ort schon dabei waren, gab es ja neue Perspektiven. Da gab es ja jetzt dann Teamleiterstrukturen, Bereichsleiterstrukturen. Und all die Mitarbeiter, die schon dabei waren, haben da natürlich die Möglichkeit, auch irgendwo die Karriereleiter hochzukommen. Das war alles eigentlich, für die ganzen Mitarbeiter war das nur vorteilhaft, weil sie einfach jetzt deutlich andere Möglichkeiten hatten.
Mhm.
Aber im Kopf vom Unternehmer war das, man hat es gemerkt, diese Unterschrift extrem schwierig. Ja, und das glaube ich, es hat mindestens 5 Minuten gedauert, ich lege das Papier hin, bis zu seiner finalen Unterschrift, glaube ich, hat es mindestens, also für mich gefühlt war es mindestens 5 Minuten.
Ja, ich wollte gerade sagen, da ticken die Uhren langsam extrem. Also im Moment. Extrem. Weil du hast ja auch, weiß Gott, wie viele Stunden investiert.
Ja, genau. Und auch der andere, sein Kompagnon, hat dann ihn so angeguckt, so, jetzt bitte uns
verschreiben. Der kriegt ja auch kein Geld und der andere nicht.
So ist es. So ist es. Wenn, dann müssen beide die Unterschrift leisten.
Ja, und dann haben alle im Raum ihre Zeit verschwendet, wenn der Zweite nicht
unterschreibt. Genau, und der Zweite war schon ein bisschen älter, sage ich mal. Bei dem war es dann schon so, nicht, dass jetzt in die richtige Altersnachfolge kommt, aber der hat gesagt, 3 Jahre und dann will ich eigentlich nicht mehr arbeiten. Ja, ja. Weil dann bin ich schon so in einem Alter, wo ich sage, jetzt kann ich aufhören.
Mhm.
Und der hat dann auch nochmal richtig gespitzt.
Ja, mega spannend. Also was nehmen wir davon mit? Also ich nehme mit, Ziele klar festlegen. Warum mache ich das? Ich muss mir auch Gedanken machen, was passiert nach meinem Unternehmertum. Ich muss, wenn ich Partner habe, Partnerin, mit dieser Person auch besprechen, was ist unser Lebensplan, wo wollen wir hin? Manche Chancen, die kommen im Leben nicht unbedingt zweimal.
Ja.
Ja, und ich muss sowohl mein Ratio abholen, also es muss fürs Köpfchen Sinn machen, aber es muss auch fürs Herz Sinn machen. Und das sind Themen, da kann dir der Notar nicht dabei helfen, der Anwalt nicht dabei helfen, der Berater kann dir den Weg gehen, den Weg zeigen.
Ja.
Aber den Weg gehen muss der Unternehmer selber.
Das ist deshalb einfach frühzeitig anfangen. Und sich wirklich frühzeitig mit diesem Thema auseinandersetzen. Weil dann, schaffe ich einfach schon mal Grundlagen, um dann auch den Weg gehen zu können. Nicht wie vor ein paar Wochen ein 84-Jähriger, glaube ich, älterer Herr angerufen hat, der wäre jetzt so bereit, ein Unternehmen zu verkaufen.
Jetzt ist er bereit.
Ja. Das mit 84 Jahren.
Das ist aber erstaunlich, dass der es schafft, immer noch Geschäftsführer zu sein.
Extrem.
Also Hut ab, sage ich da, das erfordert sicherlich viel Energie und Disziplin. Richtig. Noch. Ja.
Aber ganz offen gesagt, also ich kenne es im Fall noch nicht genau, wir werden uns jetzt mit dem unterhalten, ist es aber so, dass alles auf den zugemünzt ist und der wirklich noch der ganze Kopf des Unternehmens ist, ist es einfach extrem schwierig, das zu verkaufen.
Wie viele Mitarbeiter hat der?
Ich glaube, das sind 10 oder 11 irgendwie so in die Richtung.
Okay.
10 Mitarbeiter.
Sind wir noch ganz am Anfang hier. Okay. Ja, danke Andreas, dass du uns hier mal mitgenommen hast auf die Reise. Wie sieht denn ein Unternehmensverkauf aus? Und eben auch den Einblick gewährt hast hinter die Kulissen. Weil das ja für die allermeisten Menschen eine mysteriöse Welt vielleicht ist.
Absolut.
Wo man nicht genau weiß, was passiert hinter diesen verschlossenen Türen. Da haben wir heute ein bisschen einen Einblick gewonnen, also danke dafür. Und wenn du jetzt deinen Weg für dich festlegen willst, buch dir jetzt ein kostenfreies Erstgespräch und dann sehen wir weiter, was deine Maßnahmen sind.
Musik. Wenn du Inhaber eines Unternehmens im Elektrohandwerk, in der Haustechnik oder in einem verwandten Gewerk bist und deinen Betrieb zukunftssicher und profitabler aufstellen möchtest, mit deutlich weniger Arbeitszeit, dann buche dir jetzt einen Termin mit Dominik Heckner und seinem Team und erfahre, welche Maßnahmen dich jetzt nach vorne bringen. 40 Jahre Erfahrung, tausendfach erprobt. www.dominikheckner.com